Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Verteidigungsminister de Maizière hat Bedingungen für das künftige deutsche Engagement in Afghanistan genannt. Nötig sei, dass sich die NATO-Staaten einigten, wie sie das Land am Hindukusch künftig unterstützen wollten, sagte er bei einem Treffen mit seinen Amtskollegen aus Italien und Afghanistan, Mauro und Mohammadi. Außerdem müsse mit Kabul geklärt werden, was die Soldaten dürften und was nicht. De Maizière warb zugleich für direkte Friedensgespräche mit den radikal-islamischen Taliban.
Fast kumpelhaft die Begrüßung zwischen Thomas de Maizière und Mario Mauro. In Herat treffen sich der deutsche und der italienische Verteidigungsminister. Dessen Soldaten haben hier im Westen Afghanistans die Führungsverantwortung. Gesprochen wird über die Zukunft des Landes nach 2014. Der afghanische Verteidigungsminister selbstbewusst. Die afghanischen Sicherheitskräfte haben so große Fähigkeiten aufgebaut, dass sie nun in der Lage sind, federführend für Sicherheit im ganzen Land zu sorgen. Doch die Sicherheitsvorkehrungen rund um den Tagungsort über den Dächern von Herat sprechen eine andere Sprache. Die Angst vor Anschlägen ist immer noch groß und deshalb wirbt de Maizière für Verhandlungen mit den Taliban.
Natürlich gibt es Bedingungen für solche Verhandlungen. Es muss die Autorität Afghanistans anerkannt werden, die Verfassung und die Trennung von Al-Qaida.
In jedem Fall sei man bereit, die Afghanen auch nach dem Abzug der internationalen Kampftruppen zu unterstützen.
Diese Bereitschaft, Afghanistan auch nach dem Jahre 2014 nicht im Stich zu lassen, ist nicht bedingungslos. Wir brauchen eine gemeinsame Übereinkunft in der NATO.
Und es brauche ein Truppenstatut, also eine rechtliche Grundlage für die künftige Präsenz ausländischer Truppen am Hindukusch.
Der deutsche Verteidigungsminister will mit dem Treffen in Herat ein deutliches Signal an die afghanische Seite senden. Die NATO lässt sich nicht auseinanderdividieren, auch nicht in der Frage des Truppenstatutes. Doch die Zeit drängt. Bis spätestens Ende diesen Jahres muss eine Lösung her, denn sonst könnte der gesamte Plan für das Engagement nach 2014 ins Wackeln geraten.
Regierungspolitiker der CDU haben der Familienförderung ein gutes Zeugnis ausgestellt. Die zuständigen Minister Schröder und Schäuble stützen sich dabei auf einen Expertenbericht, für den die insgesamt 156 Leistungen im Umfang von mehr als 200 Milliarden Euro jährlich unter die Lupe genommen wurden. Die Minister sprachen von einem bewährten Weg, der weiter verfolgt werden solle. Von der Opposition, aber auch vom Koalitionspartner FDP kam deutliche Kritik.
Eigentlich werden Familien mit Kindern vom Staat gut versorgt. Es gibt Kindergeld, Elterngeld, Kinderzuschlag, 156 Leistungen insgesamt. Doch wie kommen die an? Die Familienministerin wollte das wissen und hat alle Leistungen bewerten lassen auf 1000 Seiten. Und eigentlich wollte sie das Ergebnis auch vorstellen. Doch zügig macht sie lieber Vorschläge, wie Familien mit Kindern mehr Geld bekommen sollen.
Das erreichen wir, indem wir das bestehende System von Ehegattensplitting, Kindergeld und Freibeträgen faktisch zu einem Familiensplitting weiterentwickeln.
Soll heißen, Kinder sollen steuerlich Erwachsenen gleichgestellt werden. Ungerecht sei das gegenüber ärmeren Familien, moniert die Linkspartei.
Die Lösung von Frau Schröder befördert vor allen Dingen wieder besser verdienende Familien. Familien, die mit jedem Cent rechnen müssen, bleiben auf der Strecke. Das ist ein falscher Ansatz.
Um das zu vermeiden, will die Familienministerin auch das Kindergeld erhöhen. Für die Grünen der falsche Weg.
Es ist eine Mogelpackung von Christina Schröder und es hat nichts zu tun mit der Verbesserung der Situation für Familien. Die brauchen nämlich vor allem Kita-Plätze. Es hat nichts zu tun mit Armutsbekämpfung. Die brauchen nämlich tatsächlich Unterstützung.
Selbst aus der eigenen Partei kommt Kritik. Familienpolitische Leistungen seien bislang zu teuer.
Besonders stört uns eigentlich nur die Gesamtsumme von 200 Milliarden, alles zusammengerechnet, Bund, Länder und Gemeinden, die offenbar nicht wirkungsvoll genug sind.
Soll heißen, zu wenige Geburten trotz hoher Leistungen.
Mehr Geld für Familien, damit will die CDU im Wahlkampf punkten. Viele Familien aber wollen mehr Zeit füreinander und mehr Betreuungsplätze. Auf die gibt es in 6 Wochen einen Rechtsanspruch, aber noch immer fehlen Zehntausende von Kita-Plätzen.
Einen Überblick über die wichtigsten Leistungen für Familien und die Diskussion darüber finden Sie auf tagesschau.de.
Die Kultusminister der Länder sind zu einer zweitägigen Konferenz in Wittenberg in Sachsen-Anhalt zusammengekommen. Sie wollen das Abitur in den 16 Bundesländern vergleichbarer machen. Dazu haben sie den Aufbau eines gemeinsamen zentralen Pools mit Abituraufgaben beschlossen. 2016 sollen die Prüfungen erstmals nach den neuen Kriterien stattfinden.
Im Münchner Prozess um die Mordserie des rechtsextremen Terrortrios NSU ist heute eine wichtige Etappe abgeschlossen worden. Die Vernehmung von Carsten S., des einzigen Angeklagten, der bisher auszusagen bereit war. S. muss sich wegen Beihilfe zum Mord verantworten. Seine Aussagen haben zu neuen Ermittlungen geführt. Geprüft wird jetzt, ob weitere Taten auf das Konto der NSU-Terroristen gehen.
8 Verhandlungstage lang ist Carsten S. vernommen worden. Der 33-Jährige muss sich im NSU-Prozess wegen Beihilfe zum Mord verantworten und ist bislang der einzige der 5 Angeklagten, der ausgesagt und Fragen von Richtern und Anwälten beantwortet hat. Heute nun wurde die Vernehmung beendet.
Es war ein Marathon, dem er sich gestellt hat und auch stellen wollte. Wir haben ihn da frei reden lassen. Ich denke, es ist deutlich geworden, dass er sich wirklich immer bemüht hat und dass es aber auch Stellen gab, wo er große Schwierigkeiten hatte, mit der Sprache rauszukommen.
Mit seinen Aussagen hat S. die Ermittler vielleicht auf die Spuren weiterer Taten der mutmaßlichen NSU-Terroristen geführt. So habe ihm der ebenfalls angeklagte Ralf Wohlleben erzählt, dass im Jahr 2000 eine Person angeschossen worden sei. Carsten S. berichtete auch von einem bislang ungeklärten Rohrbombenanschlag, der sich 1999 in einer Nürnberger Gaststätte ereignete. Für die Bundesanwaltschaft hat sich auch bestätigt, dass Beate Zschäpe ein gleichberechtigtes Mitglied des NSU war.
Das ist halt wichtig im Rahmen unserer Indizienkette für den Vorwurf der Mittäterschaft. Ganz entscheidend war ja für uns, dass wir immer gesagt haben, sie war mit an entscheidender Stelle gesessen. Sie war nicht nur ein untergeordnetes Mitglied dieser Vereinigung.
Am Montag will das Gericht nun mit der Beweisaufnahme beginnen. Zunächst sollen Polizeibeamte zu dem Mord an dem türkischen Inhaber einer Änderungsschneiderei befragt werden, der 2001 in Nürnberg erschossen worden war.
Die mehr als 550.000 Gebäudereiniger in Deutschland bekommen mehr Geld. Darauf einigten sich Arbeitgeber und Gewerkschaft. Der Mindestlohn für die Innenreiniger steigt vom kommenden Jahr an um 3,44%. 2015 wird er nochmals um 2,58% angehoben. Der Stundenlohn liegt dann im Westen bei 9,55 Euro und im Osten bei 8,21 Euro. Beide Seiten hatten bereits zuvor vereinbart, dass es 2019 keine Unterschiede mehr zwischen Ost und West geben soll. Durch eine Gerichtsentscheidung ist die Diskussion über die Lagerung von Atommüll in Deutschland neu aufgebrochen. Dem Zwischenlager im schleswig-holsteinischen Brunsbüttel ist die Betriebserlaubnis entzogen worden, wegen Mängeln bei der Bewertung von Risiken, etwa durch den Absturz eines Großraumflugzeugs. Nun geht es darum, ob auch die Genehmigung anderer baugleicher Zwischenlager auf der Kippe stehen. Brunsbüttel sollte einer der Standorte sein, um Atommüll zwischenzulagern, bis es ein Endlager gibt.
Wie sicher ist das Zwischenlager Brunsbüttel? Seit 2003 werden hier abgebrannte Brennelemente aus dem benachbarten Kernkraftwerk gelagert. Doch nun stellt das Oberlandesgericht Schleswig die Betriebsgenehmigung in Frage. Die Landesregierung ist überrascht und beschwichtigt.
Das Urteil sagt nicht, das Zwischenlager ist unsicher. Das Gericht kritisiert, dass das Bundesamt für Strahlenschutz nicht vorgelegt hat, die Dokumente, aus denen sich ergibt, dass es sicher ist. Es liegt daran, dass die als vertraulich gekennzeichnet sind und die Bundesregierung sie nicht freigegeben hat.
Dabei spielt Brunsbüttel in den Plänen des Bundesumweltministers für das neue Endlagersuchgesetz eine wichtige Rolle. Es soll Ersatzstandort für weitere Castor-Behälter aus dem Ausland sein. Der Minister möchte sich heute nicht vor der Kamera äußern, teilt aber schriftlich mit, das Urteil habe keine Auswirkung. Zitat: Da für diese Castoren ohnehin neue Genehmigungsverfahren erforderlich sind, ist das Urteil in diesem Zusammenhang nicht relevant. Es geht um 26 Castor-Behälter, die nicht nach Gorleben gebracht werden sollen. Darauf besteht Niedersachsen und sieht den Bund in der Pflicht.
In der vergangenen Woche haben wir ja gesagt, dass der Bundesumweltminister bis Anfang 2014 ein belastbares Zwischenlagerkonzept für ganz Deutschland auf den Tisch legen sollte. Im Lichte dieses Urteils würde es sich wahrscheinlich empfehlen, sogar noch schneller zu sein.
Zum ersten Mal hat eine Anwohnerklage gegen ein Zwischenlager Erfolg. Und möglicherweise hätte das Gericht ja wirklich anders entschieden, wenn es Einblick in die Sicherheitsunterlagen bekommen hätte. Noch betonen alle Beteiligten, dass der Endlagerkonsens hält. Aber eine Woche vor der geplanten Verabschiedung im Bundestag zeigt sich, dass er auf einem wackeligen Fundament steht.
In Brasilien haben die Demonstranten nach tagelangen Massenprotesten einen Teilerfolg erzielt. Die beiden größten Städte des Landes nahmen die Fahrpreiserhöhungen für Busse und Bahnen wieder zurück. Die Mehrkosten waren Auslöser für die größten Demonstrationen in Brasilien seit Jahren. Mittlerweile hat sich der Protest ausgeweitet und richtet sich gegen das, nach Meinung der Demonstranten, soziale Ungleichgewicht bei den Staatsausgaben.
Es gibt weiter Proteste, Auseinandersetzungen und Gewalt, ein hartes Vorgehen der Polizei. Vergangene Nacht in Niterói bei Rio de Janeiro. Ein Ende der Massenproteste gegen die soziale Ungleichheit ist nicht in Sicht. Gestern waren zwar insgesamt weniger Menschen auf der Straße, aber sie wollen mit ihren Forderungen nicht nachlassen und weiter gegen die Missstände im Land vorgehen. Längst geht es um eine grundlegende Veränderung des ineffizienten und korrupten Systems in Brasilien. Und es sind vor allem junge Leute, die sich dafür erheben. Ich bin 26, seit meiner Schulzeit warte ich auf sowas. Das ist das erste Mal, dass die Jugend auf der Straße ist. Das Geld muss effizienter eingesetzt werden, nicht nur für Prestigeobjekte wie die Fußball-WM. Das ist die Forderung. Die Erhöhung der Fahrpreise bei den Bussen in verschiedenen Städten war letzte Woche Auslöser der Proteste. Die Demonstranten haben nun einen Teilerfolg. Die Erhöhungen wurden zurückgenommen. Dieser Schritt ist schmerzhaft für die Kommunen und bedeutet, dass wir für andere Projekte in unserer Stadt nun umgerechnet 70 Millionen Euro weniger zur Verfügung haben. Es ist ein kleiner Erfolg für den Alltag der Menschen. Die Rücknahme dieser Preiserhöhung, aber damit alleine sind sie noch nicht zufrieden. Wir müssen für unsere Rechte weiterkämpfen und gegen die Korruption. In der Regierung gibt es noch so viel, was verändert werden muss. In Rio beginnt in einer Stunde das Fußballspiel zwischen Spanien und Tahiti. Parallel haben die Demonstranten zum Millionenprotest aufgerufen.
Zum Weltflüchtlingstag haben die Vereinten Nationen auf das Schicksal der vielen heimatlosen Menschen aufmerksam gemacht. Nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks UNHCR sind weltweit mehr als 45 Millionen Menschen auf der Flucht vor Krieg, Verfolgung und Hungersnot. Nur ein Bruchteil werde von den reichen Industrieländern aufgenommen. Die Hauptlast der Vertreibung trügen die Entwicklungsländer, etwa in Afrika. Das größte UN-Flüchtlingslager liegt in Dadaab im Osten Kenias an der Grenze zu Somalia.
Dadaab, eine Lagerstadt mitten in Kenias Trockensavanne. Mit Lastwagen müssen Lebensmittel und Wasser herangekarrt werden für mehr als 400.000 Flüchtlinge. Einige leben hier schon 20 Jahre. Andere kamen erst nach der großen Dürre 2011 über die nahe somalische Grenze. Die Familie von Abdullah Noor lebt seit 1992 in Dadaab. Hier hat er seine Frau kennengelernt. Hier wurden ihre 6 Kinder geboren. Wir flohen vor den Clankämpfen in Somalia, erzählt er. Und wo sind wir gelandet? In einem Niemandsland. Nach Somalia zurück können wir nicht. Das Lager verlassen dürfen wir nicht. Jede Flüchtlingsfamilie bekommt alle 14 Tage eine Nahrungsmittelration. Viel ist es nicht, aber zum Überleben reicht es. Kenia würde das Lager am liebsten schließen. Die UN-Hilfswerke bestehen auf einer freiwilligen Rückkehr der Flüchtlinge nach Somalia.
Obviously, that's impossible.
Eine schnelle Rückführung ist praktisch unmöglich. Wir suchen eine langfristige Lösung für die Flüchtlinge und das wird Jahre dauern.
It will take years, at least.
Für die Menschen in Dadaab ist der internationale Flüchtlingstag auch ein Grund zum Feiern. Schließlich ist er ihnen gewidmet und ihrem Überlebenswillen. Und dabei haben sie weder Bleiberecht noch Arbeitserlaubnis. Nach 20 Jahren Lagerleben kann von einem Provisorium keine Rede mehr sein. Und das gilt nicht nur für die somalischen Flüchtlinge in Kenia. Die Menschen haben sich dauerhaft niedergelassen, auch wenn das viele Politiker noch immer nicht wahrhaben wollen.
Der Friedenspreis des deutschen Buchhandels geht in diesem Jahr an die weißrussische Autorin Svetlana Alexievich. Sie habe in Demut die Lebenswelten ihrer Mitmenschen nachgezeichnet und deren Leid und Leidenschaften Ausdruck verliehen, teilte der Stiftungsrat mit. Die 65-Jährige setzte sich in ihren Büchern mit Themen wie der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl oder dem Afghanistan-Feldzug der sowjetischen Armee auseinander. In Weißrussland sind ihre Werke verboten. Dort darf sie auch nicht öffentlich auftreten.
Abschied von Ottmar Walter. Mit einer Trauerfeier im Stadion des 1. FC Kaiserslautern haben Weggefährten, Freunde und Angehörige des am Sonntag im Alter von 89 Jahren verstorbenen Ex-Fußballers gedacht. FCK-Chef Kunz sagte, Walter sei nicht nur als Fußballer, sondern auch als Mensch ein Vorbild gewesen. Zu Ottmar Walters größten sportlichen Erfolgen gehörte das sogenannte Wunder von Bern, der Gewinn der Weltmeisterschaft 1954 zusammen mit seinem Bruder Fritz.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 21. Juni.
Kühle Meeresluft trifft in Deutschland auf feucht-heiße Luft. Die Folge sind unwetterartige Gewitter mit zum Teil extrem heftigem Starkregen, Hagel und schweren Sturm- oder Orkanböen. Es bestehen entsprechende Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes. Die unwetterartigen Gewitter verlagern sich im Laufe der Nacht nordostwärts. Morgen Vormittag im Osten und Nordosten noch kräftige Gewitter. Danach beruhigt sich das Wetter und neben Wolken scheint zum Teil längere Zeit die Sonne. Im Westen und Nordwesten, später auch vom Schwarzwald bis zu den Alpen, sind noch Schauer und einzelne Gewitter unterwegs. Bei Gewittern kann der Wind Sturm, teilweise sogar Orkanstärke erreichen. Sonst weht er morgen im Süden schwach bis mäßig, weiter nördlich auch frisch aus West bis Südwest. Im Osten heute Nacht noch tropische Temperaturen, im Südwesten gebietsweise nur 11 Grad. Am Tag 18 bis 27, in der Lausitz bis 28 Grad. Am Wochenende erwartet uns eine Mischung aus Sonne und Wolken mit einzelnen Schauern oder Gewittern. Ähnlich beginnt auch die neue Woche, es wird allerdings noch ein wenig kühler.
Ingo Zamperoni meldet sich um 22.30 Uhr mit folgenden Tagesthemen: Massenproteste in Brasilien, die Wut der Fußballnation und arbeitslos in die Sommerferien. Junge Lehrer leiden unter Zeitverträgen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.